Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute: die Vereinbarkeit von Bürgermeisteramt und Familie. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist Verein und eigenständiges Netzwerk. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Veolia Deutschland. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsvorsorge zu meistern, Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr dazu unter www.veolia.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. So, nun zu meinem heutigen Gast. Martin Rötels Amtszeit als Bürgermeister von Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt steht kurz vor dem Ende. Der 37-Jährige hat sich bewusst nicht um eine zweite Amtszeit beworben. Er will mehr Zeit für seine Familie haben. Am vorletzten Sonntag war die Wahl ohne ihn. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo, grüß dich.
Ja, wie geht's dir? Hast du schon mit der Einarbeitung deiner Nachfolgerin angefangen? Wann ist denn die Amtsübergabe?
Also mein letzter Arbeitstag ist der 31.07. Meine Nachfolgerin übernimmt dann also zum 1.08. Die Einarbeitung gab es noch nicht. Wir haben bislang einmal telefoniert, treffen uns aber in der nächsten Woche zum ersten Gespräch und werden dann auch die nächsten Schritte, wie wir dann die Aufgaben vernünftig übergeben, dann in Ruhe besprechen. Ja, ansonsten, mir geht es an sich gut, bin aber eben in dieser spannenden Übergangsphase, während die Bürger alle jetzt auf die neue Bürgermeisterin warten und dass sie dann ihre Ideen und Projekte umsetzt, habe ich eben damit zu tun, so meine letzten Projekte und Aufgaben abzuschließen, den Schreibtisch freizuräumen und natürlich auch schon den Fokus auf meine nächste Tätigkeit zu haben, die ja dann ab 1. August auch schon beginnt.
Okay, dann gucken wir erstmal auf deine Stadt. Das interessiert ja wahrscheinlich auch erstmal. Bad Schmiedeberg ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Ich habe mal auf Wikipedia geguckt. Ein staatlich anerkanntes Moor-, Mineral- und Kneippheilbad liegt zwischen Wittenberg und Leipzig. Was ich besonders lustig fand, es gibt ein Bundesradfahrerdenkmal bei euch. Was kannst du denn noch über Bad Schmiedeberg berichten, was man vielleicht nicht bei Wikipedia findet?
Genau, also erstmal Bad Schmiedeberg selbst hat 8200 Einwohner, verteilt auf 25 Orte. Also eine große Flächengemeinde, die eben auch erstmal zu beherrschen ist. Es gab 2009 eine große Gebietsreform, wo 8 selbstständige Ortschaften oder Gemeinden zusammengelegt wurden zu der großen Stadt Bad Schmiedeberg. Du hast es betont, wir sind dreifaches Heilbad und das ist gleichzeitig eben auch schon die Besonderheit. Das ist nämlich deutschlandweit einmalig, dass man den dreifachen Heilbadstatus hat. Also es gibt für einen Kurort ist das quasi die höchste Weihe, Heilbad zu sein. Und wir haben diesen Titel gleich dreimal bekommen. Und das gibt es eben so nicht nochmal. Und darauf sind wir sehr stolz. Und der ist natürlich auch regelmäßig zu verteidigen, weil da eben hohe Auflagen auch damit verbunden sind. Auch das Bundesradfahrerdenkmal, ich spreche es auch nur kurz ein, ist eigentlich gar nicht das große Highlight in unserer Stadt, aber doch in diesem Jahr schon, weil wir in 14 Tagen das 100-jährige Jubiläum dieses Radfahrerdenkmals feiern. Ja, ansonsten sind wir wunderschön.
Was wird denn da gemacht? Also wie kam das denn zustande? Also ich habe von einem Bundesradfahrerdenkmal noch nie vorher gehört.
Das Bundesradfahrerdenkmal wurde den verstorbenen Radfahrern gewidmet, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Und so wurde aus den einzelnen Regionen der Bundesrepublik ein Stück Erde mitgebracht und man hat versucht, so den Mittelpunkt der damaligen deutschen Grenzen zu suchen. Das war natürlich irgendwo im Wald oder im Busch, aber der nächstgelegene Ort war damals Bad Schmiedeberg, also Deutschlands Mitte zu der Zeit. Und so, dass man das Radfahrerdenkmal in dem Kurpark von Bad Schmiedeberg gestellt hat.
Ja. Sehr schön.
Und also vielleicht nochmal zurückzukommen auf Bad Schmiedeberg. Wir sind erstmal in einem wunderschönen Naturraum. Wir sind inmitten des Naturparks Dümener Heide. Die Elbe fließt durch unsere Einheitsgemeinde durch, also auch das Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Das ist für uns als Kurort natürlich sehr wichtig. Und wir haben den Fokus ja nicht auf den Wellnesscharakter, sondern tatsächlich auf die Rehabilitation von erkrankten Leuten. Und da spielt der Naturraum natürlich eine große Rolle. Und dann haben wir eben auch noch schöne Schlösser wie das Schloss Preetsch oder das Wasserschloss in Reinhardt, ja, was unseren kulturellen Raum so ein bisschen abrundet.
Es ist immer wieder schön, wenn man Bürgermeister über ihre Stadt berichten hört, sowas, da ist immer so ein Funke mit dabei. Immer große Begeisterung über die eigene Kommune und das gehört sich ja auch so.
Genau.
Kommen wir vielleicht mal auf die Überschrift, dass du ja quasi jetzt angehender Bürgermeister AD bist. Also es ist ja schon erstmal ungewöhnlich, dass ein junger Bürgermeister aus dem Grund mehr Zeit für Familie nicht erneut kandidiert. Wenn, dann würde man das, packen wir mal in die Vorurteilskiste, eher mit Frauen in Verbindung bringen, die ja oft auch sozusagen nach Familie und Kindern gefragt werden, wenn sie auch Bürgermeisterinnen sind. Ich hatte letztens einen Podcast, wo die Bürgermeisterin auch gesagt hat, ich bin immer nur gefragt worden, wer betreut denn gerade ihre Kinder? Das hätten sie meinen Mann im Umkehrschluss nie gefragt. Jetzt ist so ein Bild ja sowohl für Frauen als auch für Männer eigentlich schädlich. Wie hat sich denn deine familiäre Situation und die Zeit, die du mit deinen Kindern verbringen konntest, durch das Amt konkret verändert?
Also erstmal lohnt sich wahrscheinlich der Blick zurück vor 7 Jahren, also bevor es überhaupt die Entscheidung gab, anzutreten als Bürgermeister für die erste Legislatur. Und ich denke, das war von vornherein ein wichtiger Schritt und eine wichtige Entscheidung, das schon mit der Familie zu besprechen und mit meiner Frau zu besprechen. Damals hatte ich 2 Kinder, mittlerweile sind es 4 Kinder. Wollen wir das? Ne? Schaffen wir das auch? Weil natürlich mit einem so einem wichtigen Amt wie Bürgermeister eben auch viel verbunden ist und man da auch viel Zeit investiert. Das war einer natürlich von vornherein klar. Und haben damals für uns die Entscheidung getroffen, ja, wir wollen das. Und meine Frau hat sich eben darauf auch eingestellt, dass ich eben nicht so oft zu Hause sein kann, dass ich eben viele Termine haben werde, eher unregelmäßig da bin. Und wir haben das für uns gemeinsam also entschieden, zu kandidieren und bereit zu sein, auf jeden Fall die nächsten 7 Jahre da einen Weg zu finden, dass das auch gelingt und dass man auch die komplette Leidenschaft auch dem Beruf widmen kann und trotzdem aber auch irgendwie für die Familie da zu sein. So, jetzt ist mein ältester Sohn, der ist 12 Jahre alt, meine mittlere Tochter ist 8 und dann haben wir noch Zwillinge, die jetzt 6 Jahre alt sind. Wenn ich jetzt nochmal 7 Jahre machen würde, dann würde ich zum einen bei meinem großen Sohn sehen, dann wäre der nach meiner zweiten Amtszeit 19 Jahre, würde also ausziehen. Meine Zwillinge werden in diesem Jahr eingeschult und auch hier sehen wir, dass also eine Schulzeit nochmal was anderes ist als eine Kita-Zeit, sondern da hängt eben viel dran, ne? Viel Hausaufgaben machen, lernen, der Mutti-Zettel, der immer drin ist, was man noch mitbringen soll, wo man am besten als Eltern mithelfen und unterstützen soll. Insbesondere in der Corona-Zeit hat man das ja auch verstärkt gesehen, sodass wir einfach für uns diese Entscheidung getroffen haben, das die nächsten 7 Jahre nicht zu machen. Das hat also rückblickend gut funktioniert. Wir haben uns super drauf eingestellt, dass trotzdem Familie und Beruf und Bürgermeisteramt vereinbar sind. Wir haben auch das Glück, dass alle unsere Großeltern oder unsere Eltern in der Nähe sind, sodass sie auch die Großeltern auf die Enkelkinder auch mal aufpassen können und alle Gott sei Dank auch diesen gesundheitlichen Zustand haben, dass sie sagen, ja, wir schaffen das. Aber haben eben für die nächsten 7 Jahre gesagt, nee, das wollen wir so nicht und deswegen schließe ich nicht mal aus, dass ich irgendwann mal mich trotzdem weiterhin politisch engagiere oder so.
Aber jetzt nicht so, dass jetzt du während der letzten 7 Jahre gemerkt hast, das habe ich irgendwie doch dann falsch eingeschätzt oder?
Nein, also ich denke schon, dass man, wenn man fürs Bürgermeisteramt kandidiert, schon mit der Einstellung reingehen muss, was einen da so erwartet und weiß, dass das eben mehr als ein klassischer Vollzeitjob ist. Und gerade weil man ist zwar der hauptamtliche Bürgermeister und trotzdem arbeitet man ja mit ganz vielen Ehrenämtern zusammen. Ne? Alle die Mitglieder im Stadtrat, in den Ortschaftsräten, die machen das alle ehrenamtlich. Das heißt, die können alle erst am Abend. Die sind alle erst abends da, die mit Vereinen, mit anderen Verbänden, die Parteiarbeit, die man hat, all das verschiebt sich auf die Abendstunden. Das war mir aber von vornherein bewusst und auch klar. Und genau, aber dennoch die Entscheidung, die nächsten 7 Jahre das eben nicht so zu machen.
Gab es denn auch Punkte, wo du dann halt im Laufe der Zeit gesagt hast, das habe ich jetzt so nicht erwartet?
Im klassischen Bezug zur Familie vielleicht nicht. Was man vielleicht sich von vornherein nie so denkt, ist, dass das alles sehr lange dauert. Ja, also wenn man ein bestimmtes Projekt hat als Bürgermeister, nehmen wir mal ein Beispiel, man möchte eine Schule sanieren oder eine Kita neu bauen oder ein neues Gerätehaus, dass es eben ein riesiger Prozess ist und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem Unternehmen oder mit, wie man das aus dem privaten Bereich heraus kennt, wo man sagt, oh, ich habe jetzt eine Idee, da spare ich da ein bisschen drauf und dann setzen wir das um, sondern dass man eben wirklich erst die Projektidee braucht, dann muss man die politischen Gremien davon überzeugen, dann braucht man in der Regel Fördermittel dafür, also die Fördermittelanträge schreiben und dann auch hoffentlich auch mal bewilligt zu bekommen. Das funktioniert ja in der Regel auch nicht immer gleich im ersten Durchgang, denn die Genehmigung von Kommunalaufsichten, anderen Behörden zu bekommen. Also ein riesiger, langer Prozess, sodass es da auch schon wirklich eine Amtszeit braucht, um auch große Projekte am Ende umsetzen zu können. Und ich glaube, die Dimension können sich die wenigsten Bürgermeister oder Kandidaten vorab vorstellen, was das doch für ein aufwendiger Weg ist. Und hinzu kommt ja noch, wenn es innerhalb der politischen Gremien auch noch Strömungen gibt, die sagen, das will ich jetzt aber nicht so. Ich möchte, dass das Geld für ganz andere Sachen investiert wird.
Das ist natürlich immer schwierig. Wir hatten gestern bei unserem Stammtisch den einen Punkt, dass man dann sagt, okay, wenn man so ganz große Projekte hat, so die man sich vielleicht auch als Stadtrat oder als Gemeinderat nicht so vorstellen kann, weil sie vielleicht doch so groß sind, dass man sie selber nicht hat, die gehen dann in der Regel mit viel weniger Diskussionen durch den Rat, als wenn das so Größenordnungen sind, die sich jetzt jeder Privatmensch auch irgendwie zu Hause so bis zum eigenen Haus bauen oder vielleicht Auto kaufen, so die Größenordnung. Da wird dann immer ganz viel drüber diskutiert. Und wenn es dann aber so Riesenprojekte sind, die werden dann schon eher durchgewunken. Das fand ich eigentlich einen ganz, ganz spannenden Einblick. Du hast eben gesagt, zum 1.8., also ich habe so verstanden, du hast da schon quasi direkt einen Folgejob oder dem MDR hast du mal gegenüber erwähnt, dass du dir vorstellen könntest, zukünftig als Lehrer zu arbeiten. Ist das so oder?
Also eigentlich bin ich Betriebswirt, habe BWL studiert, war vorab im Projektmanagement, erst im Tourismus tätig, dann in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Wollte jetzt für mich auch doch wieder einen neuen Weg einschlagen und tatsächlich ist es so, dass ich mich als Seiteneinsteiger für das Lehramt beworben habe und auch schon eine Zusage für eine Stelle bekommen habe und werde zum 1. August als Lehrkraft beginnen.
Können wir ja wieder in die Vorurteilskiste irgendwie dann halt reinpacken. Welche Vorteile erhoffst du dir denn jetzt auch von der beruflichen Tätigkeit als Lehrer dann auch im Beruf in Bezug auf deine familiäre Situation? Man sagt Lehrern ja nach, dass sie immer sehr viel Freizeit haben und dann das ist ja quasi das komplette Gegenteil vom Bürgermeister.
Genau, da muss vermutlich jede Branche so mit deinen Klischees leben, so wahrscheinlich auch das Lehramt. Und gleichzeitig ist mir natürlich auch bewusst, dass das natürlich nicht so ist. Das Lehramt geht ja weit über den klassischen Unterricht hinaus, nämlich die Vorbereitung, die Nachbereitung, die Elterngespräche. Also auch hier wird es auch mal Abende und Nachmittage geben, mit denen man sich intensiv dann noch hinsetzen muss und da auch viel vorzubereiten hat. Ein wesentlicher Vorteil, den ich sehe, ist erstmal etwas weniger im öffentlichen Fokus zu stehen. Beim Bürgermeisteramt ist es ja genauso wie bei dem Bundestrainer bei der Fußball-WM. Da weiß auch jeder, wie man es besser macht und wie man es richtig macht und wie die richtige Aufstellung wäre. Gerade in so einer Gemeinde setzt natürlich da auch jeder so seinen eigenen Schwerpunkt, ne, was ihm besonders wichtig ist und worum sich jetzt der Bürgermeister sofort kümmern müsste und sich mit beschäftigen müsste. Und das nicht mal unbedingt auf meine Person gesehen, sondern ich möchte eben auch, dass meine Familie weniger im Fokus steht. Meine Frau wird genauso oft angesprochen, meine Kinder Gott sei Dank noch nicht, aber ich denke auch hier, die kommen dann langsam in einem Alter, wo sie dann auch dann politisch irgendwann mal mit eingebunden werden von Klassenkameraden und so weiter. Ich habe von meinen Eltern gehört, dass dein Papa die Steuern erhöht hat und so weiter. Damit waren sie jetzt weitestgehend nicht konfrontiert, sehe aber diesen Konflikt schon. Und das erhoffe ich und erwarte ich mir dadurch, dass das nicht mehr so stark der Fall ist. Und ansonsten erhoffe ich mir natürlich trotzdem, den einen oder anderen Abend öfter zu Hause zu sein, als es bislang möglich ist oder eben auch mal das Wochenende stärker für sich zu haben oder eben auch einfach flexibler zu haben, als es bislang möglich ist. Jetzt ist eben der 7-Tage-Job. Das, wie gesagt, war mir auch klar und das ist auch alles okay, so wie es war. Aber ein bisschen mehr Zeit für die Familie wäre mir schon wichtig, einfach weil man auch sieht, dass die Kinder im Schulalter einfach mehr Unterstützung, mehr Hilfe brauchen, als das eben im Kita-Alter notwendig war.
Welche Bürgermeistereigenschaft, glaubst du denn, sind dann für deine Zukunft als Lehrer hilfreich?
Also als Bürgermeister ist man ja nicht gleich per se automatisch ein guter Lehrer. Natürlich ist mir auch hier klar, dass ich auch noch eine Menge lernen muss. Vor allem in den ganzen pädagogischen und didaktischen Fähigkeiten. Ich denke mal, so mit dem Wissen, dass da mache ich mir weniger Sorgen. Das kann man alles wieder auffrischen. Die Grundkenntnisse sind ja da. Aber ich denke, dennoch gibt es ja einfach eine gewisse Lebenserfahrung, 13 Jahre Berufserfahrung, die man so mitgenommen hat. Als Bürgermeister war man ja auch Träger von 2 Grundschulen und auch 4 Kindertagesstätten. Das heißt, zumindest die Organisationsabläufe, die Entwicklung an Schulen, die sind mir ja schon bekannt. Wir haben den ja großen Prozess der Digitalisierung ja auch als Stadt eng mit begleitet, die Schulen jetzt durchleben. Natürlich hat man auch regelmäßig jetzt schon Elterngespräche, ne, mit unzufriedenen Eltern, die Probleme mit der Kita-Leitung haben, mit der Schulleitung haben. Auch die kommen ja manchmal zum Bürgermeister, auch wenn ich da manchmal nur bedingt für verantwortlich bin. Auch da, also den Teil, zumindest den Elternteil kennt man, ne? Also die Gemeinde-Elternvertreter-Runde, auch da war man ja mit dabei.
Ich meine, das ist jetzt eher ein bisschen umgekehrt, also eher so die Soft Skills. Was hast du sozusagen an Fähigkeiten im Amt als Bürgermeister dir angeeignet, die du dann vielleicht als Lehrer auch super gut gebrauchen kannst?
Ja. Naja, sicherlich ein bisschen die Geduld zu haben.
Frustrationstoleranz wahrscheinlich.
Die Frustrationstoleranz, die ja auch... das, was man aus dem Stadtrat heraus kennt, das Diskutieren, das ja etwas zu vermitteln, Leuten was zu erklären, mit Geduld zu erklären und trotzdem auch es Leuten interessant zu machen und auf die Bedeutung hinzuweisen, warum man das, was wir jetzt machen, was wir vorhaben, warum wollen wir das jetzt umsetzen, was haben wir da für ein Ziel? Und ich denke, das ist auch für die Schule ganz wichtig. Und einfach aus meiner berufspraktischen Erfahrung, dass ich auch aus verschiedenen Branchen komme, einfach auch den Jugendlichen die Perspektive dann zu geben und zu vermitteln, warum er das ja alles macht, warum er zur Schule geht, warum er was lernt und was danach auch bei rauskommen kann, dass eben auch ein Berufsleben am Ende auch Spaß machen kann.
Gab es denn Kritik oder negative Auswirkungen aufgrund deiner Entscheidung, als du das dann öffentlich gemacht hast, nicht erneut als Bürgermeister zu kandidieren? Du hast gesagt, du hast es mit deiner Familie gemeinsam entschieden, aber so von außen, wie ist das aufgenommen worden?
Also eigentlich gab es da kaum Kritik, zumindest ist sie nicht bis zu mir herangekommen, weil die einen sagen natürlich zu mir, oh schade, dass du das nicht nochmal machst, hätte mich schon gefreut und hätte ich auch gern wiedergewählt, aber oft auch mit dem Tenor, ich kann es aber auch nachvollziehen und verstehen, dass du da mehr für die Familie da sein willst, dass du dich vielleicht da weniger mit manchen Dingen rumärgern möchtest, die Rückmeldung hat man und dann gibt es ja sicherlich auch die andere Seite, die nicht so ein Fan von mir sind oder von meiner Arbeit sind, aber die wiederum sind ja dann auch froh, dass ich einfach nicht nochmal antrete. Also deswegen gab es jetzt also kaum so eine Rückmeldung, wie kann man das denn machen und so weiter. Klar gibt es immer mal so eine Rückmeldung, die sagt, na, so 2 Amtszeiten sollte man schon durchziehen. Eine Amtszeit, jetzt hat man sich ja gerade eingearbeitet, aber das war eher so die leise Kritik, ja, aber so, dass sich richtig jemand größer dran gestört hat, eher nicht.
Also auch nicht, dass du was aufgibst, dass du da aufgibst oder an der Aufgabe gescheitert bist. Irgendwie sowas gab es.
Also das kam zu mir zumindest nicht an, dass man sagt, oh, jetzt hat er, er ist gescheitert oder so. Die Rückmeldung habe ich nicht. Das ist natürlich ein Part, den man trotzdem so ein bisschen bedauert, dass man sagt, klar, du hast jetzt ja manche Projekte angestoßen, die kannst du jetzt nicht vollenden. Das hättest du gern noch länger mit begleitet und da brauchst du auch nochmal 7 oder 14 Jahre, was ja manches auch einfach ein längerer Prozess ist, was nicht von heute auf morgen umgestellt ist, vor allem eben in strukturellen Sachen. Ne? Also das Bauprojekt ist ja immer das eine, aber wie will man seine Bildungslandschaft entwickeln oder wie will man seine Stadt familienfreundlicher machen? Das ist ja ein langer Schritt und ein langer Prozess und man sagt, der ist natürlich nicht abgeschlossen. Aber ich möchte trotzdem gern zukünftig weiter politisch engagiert bleiben. Und dann bringe ich mich eben nicht mehr als Bürgermeister ein, sondern eben als Parteimitglied, als Kreistagsmitglied oder vielleicht mal auch als Stadtrat.
Und die Politik, haben die irgendwie nochmal besonders reagiert, die kommunalen Gremien? Wie haben die das aufgenommen? Also ich kann mir vorstellen, du bist also Sozialdemokrat, deine Nachfolgerin ist jetzt sozusagen mit Unterstützung der CDU gewählt worden. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass sozusagen aus SPD-Richtung so, oh, jetzt hat er sozusagen die Stadt aufgegeben. Das wäre auch häufig irgendwie so gedacht. Kam sowas, oder?
Also die Arbeit erstmal in meinem politischen Gremium hier in Bad Spiedeberg, das wurde deutlich entspannter. Also man muss für Bad Spiedeberg wissen, wir haben derzeit die Konstellation, also ich bin sozialdemokratischer Bürgermeister. Die Mehrheiten in meinem Stadtrat haben aber die Fraktion der Freien Wähler, die fast knapp die Hälfte der Sitze haben. Die zweitstärkste Fraktion ist die CDU und im Stadtrat selbst sitzen nur noch 2 SPD-Mitglieder, die eine Fraktion zusammen mit den Linken gebildet haben, also zu dritt sind. Also nur die drittgrößte Fraktion. Und An sich war die Konstellation sehr angespannt, weil gerade die Fraktion der Freien Wähler ganz andere Ansichten hatte, auch viel meiner Anträge und Ziele blockiert haben oder eine ganz andere Position zu hatten, sodass die Arbeit auch nicht einfach war. Und mit meiner Bekanntgabe, dass ich nicht nochmal antrete, das habe ich vor einem knappen Jahr gemacht, wurde die Arbeit deutlich entspannter, weil es eben nicht mehr darum ging, wie kann ich jetzt den Bürgermeister blockieren oder da war so gesehen der Druck ein bisschen raus und ich natürlich auch irgendwie in meiner Ausgangslage entspannter, weil ich nicht in diesen Hintergrund haben muss, ich will ja nochmal gewählt werden oder muss ja jeden Wunsch erfüllen oder muss versuchen, alles schön zu reden, sondern kann eben Dinge doch klarer vielleicht ansprechen, als das sonst möglich wäre.
Aber du warst jetzt nicht lame duck.
Nee, genau, das Gefühl hatte ich nicht. Also sowohl auch in der Verwaltung hatte ich nicht das Gefühl, dass jetzt alle Mitarbeiter ihr Ding gemacht haben und nicht mehr auf mich gehört haben, als auch im Stadtrat haben wir natürlich trotzdem auch wichtige Projekte und Entscheidungen in dem letzten Jahr getroffen. Das ist jetzt vielleicht etwas in den letzten 2 Monaten so ein bisschen so, dass das eher so eine Übergangsphase ist, wo alle sich darauf einstellen, dass da eben eine neue Nachfolgerin kommt und eine neue Bürgermeisterin kommt. Aber auch hier gibt es genug noch auf dem Schreibtisch, was noch abzuarbeiten ist und zu erledigen ist.
Gucken wir mal aufs Amt als solches. Klar, Bürgermeisteramt ist geprägt von vielfältigen Erwartungen, die natürlich auch oft herausfordernd oder auch manchmal überfordernd sein können. Hohe Präsenz, hohe Sichtbarkeit. Du hast gesagt, die Familie ist quasi ungefragt mit eingebunden. Schlechte Work-Life-Balance und so weiter. Gäbe es eine, oder wenn du ein Bürgermeisteramt konstruieren könntest, wo du gesagt hättest, da hätte ich dann auch weitergemacht. Was müsste man am Amt ändern, damit das familienfreundlicher wird? Oder eben auch für dich, was hätte da anders sein müssen?
Ich glaube, das ist eher schwierig. Also ich denke, das Bürgermeisteramt ist ähnlich wie ein Geschäftsführerposten oder generell eine Führungsposition, die man hat, muss einfach jedem bewusst sein, der das macht, dass das eben mehr als eine Vollzeitstelle ist. Und ich glaube, dass das auch schwer ist, daran etwas zu ändern. Ne? Es ist einfach eine Vielfältigkeit an Themen und Projekten und Aufgaben, die man hat. Und da muss jeder, der das gern machen will, an seiner Work-Life-Balance eben so schrauben, dass eben der Prozentsatz für Work eben deutlich höher ist. Das muss einem bewusst sein. Und das Einzige, was vielleicht der größere Unterschied ist zum klassischen Geschäftsführer eines Unternehmens, ist, dass man eben doch in einem größeren öffentlichen Fokus noch steht. Das kommt vielleicht noch zusätzlich hinzu. Ne? Wenn Unternehmen, da interessiert es zumindest von außen stehend die wenigsten, was denn innerhalb des Unternehmens denn passiert. Wenn was Schönes bei rauskommt, dann freuen sich alle. Beim Bürgermeisteramt oder das, was eine Kommune macht, guckt natürlich jeder genau hin und noch nicht jeder findet alles gut, was denn da entschieden wird oder nicht. Oder egal, was man macht, es gibt immer jemanden, der damit trotzdem am Ende mit dem Projekt unzufrieden ist, auch wenn es die Mehrheit sich darüber freut. Deswegen ist eigentlich relativ schwierig, was man machen kann. Ich glaube, es gibt allgemein in der Gesellschaft eine Entwicklung, dass es immer mehr, sagen wir, Hass, immer mehr.
Ja, der Ton
sich immer mehr verschärft und das merkt man in den politischen Gremien, das merkt man natürlich insbesondere in sozialen Netzwerken, auch wenn man da merkt, dass es eben eigentlich eine kleine Minderheit ist, aber das sind eben immer die am fleißigsten tippen und posten. Und das musste sich irgendwie ändern, weil das macht es nicht nur im Bürgermeister schwierig, sondern ich denke auch allen anderen politisch Engagierten, vor allem diejenigen, die das in einem Ehrenamt machen. Also warum soll ich mich in eine Stadtratssitzung setzen, um sich dann 2 Stunden lang beschimpfen zu lassen oder sich dann voll zu flaumen, ob der eine das jetzt richtig gemacht hat oder nicht. Ja, gut, ich werde dafür noch als Bürgermeister ordentlich entschädigt, aber so ein Ratsmitglied eben nicht oder ein Ortsbürgermeister. Und demzufolge, da muss ich gesellschaftlich, glaube ich, doch einiges ändern, dass man da wieder eine vernünftige Diskussionskultur und Sprachkultur auch hineinbekommt. Aber wie, kann ich natürlich nicht beantworten.
Ja gut, es ist natürlich schon schwierig, also Gesetze als Netzwerk auch. Das Bundesinnenministerium hat einen Arbeitskreis gebildet, die sich dann halt auch mit dem Thema Schutz von Amts- und Mandatsträgern irgendwie, da sind wir als Netzwerk auch mit involviert. Da gibt es schon ein paar Punkte, wo man gucken kann. Also natürlich Strafverfolgungsdruck erhöhen. Ne? Das ist gerade im Internet bei solchen Geschichten, wo es ja häufig die Leute denken, ja, da kann man das ja sagen. Also auch da muss sozusagen einen Lernprozess machen. Den kann man natürlich dann auch unter anderem dadurch machen, indem dann auch mal ein Strafbefehl ins Haus flattert. Man kann es halt umgekehrt auch machen, indem man vielleicht auch mehr Wissen über die Kommunalpolitik vielleicht gesellschaftlich verbreitet, weil die meisten Leute reden ja immer nur von der Politik. Also wie oft hast du dich sozusagen in Sippenhaft gefühlt mit Entscheidungen, die Land und Bund eigentlich zu verantworten haben und die dann bei dir sozusagen, also wo du dann den Sturm geerntet hast?
Also einfach, was ich nochmal betonen möchte, dass es mir nicht darum geht, also was natürlich trotzdem willkommen ist, ist natürlich die politische Debatte. Ich will nicht, dass alles am Ende ein Einheitsbrei ist, sondern ich möchte natürlich, dass wir trotzdem diskutieren können im Stadtrat und auch unterschiedliche Meinungen haben kann. Und ich kann auch damit leben, wenn ich mal nicht die Mehrheit im Stadtrat hinter mir habe und dass auch mal ein anderer Beschluss damit rauskommt. Na, das ist mir nochmal wichtig in der Betonung, aber es muss eben sachlich bleiben in den ganzen Diskussionen. Und das geht dann oft auch, ja, ein bisschen verloren.
Okay. Inwieweit hat denn dieser rauere Ton auch zu deinem Entschluss beigetragen, jetzt machen? Also sicherlich nicht der Hauptpunkt,
klar. Richtig, aber ist nicht der entscheidende, aber es ist eben auch ein Aspekt, was einem vielleicht ein bisschen leichter macht und sagt, okay, das tue ich mir nicht an. Wobei, also wie gesagt, ganz bin ich nicht raus, ich möchte mich trotzdem politisch weiter einbringen und deswegen wird es ja auch trotzdem immer noch geben, solche
Diskussionen. Den Wind um den Ohren brauchst du trotzdem noch. Den politischen.
Naja, man will ja trotzdem weiter was für seine Region entwickeln. Und deswegen, also der klassische Weg eines Bürgermeisters, wenn er sagt, er hört auf, dann ist das ja auch oft, ich ziehe mich dann auch ein bisschen politisch zurück. Aber dafür fühle ich mich tatsächlich noch zu jung, jetzt mit 38 zu sagen, okay, ich mache jetzt politisch gar nichts mehr und guck mal, wie sich die Welt entwickelt, sondern will da auch schon noch meinen Anteil zu beitragen. Auch wenn ich mir dann vielleicht dann irgendwann mal gefallen lassen muss, zu sagen, wenn ich jetzt einen tollen Vorschlag habe, wie das hätte ich doch machen können in meinen 7 Jahren als Bürgermeister. Ja gut, damit muss ich dann umgehen.
Okay. Ich will nochmal sozusagen zu den klassischen Rahmenbedingungen der Arbeit. Es wird ja gerade nach der Corona-Krise Homeoffice wird immer häufiger möglich. Teilzeitmodelle gibt es schon länger, ist jetzt aber auch in Bereichen angelangt, wo man das vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Also auch Management in Teilzeit gibt es ganz häufig. Alle möglichen New Work-Ansätze, die da sind. Klingt so ein bisschen so, dass das heute im Bürgermeisteramt eigentlich undenkbar ist, dass man das machen kann. Braucht es solche Arbeitsmodelle auch für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, einfach um die Arbeit leistbarer zu machen, um den Druck sozusagen vielleicht auch da ein bisschen rauszunehmen?
Also in der Funktion des Bürgermeisters habe ich da eher eine konservative Ansicht und finde schon, dass es wichtig ist, dass der Bürgermeister weiterhin präsent ist und vor Ort ist. Also ein Teilzeitmodell kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich finde es aber auch wichtig, dass man als Rathausleiter auch regelmäßig vor Ort ist und nicht auf das Homeoffice-Modell beispielsweise umspringt. Man ist sowieso viel unterwegs, also das kommt ja sowieso hinzu. Ist ja nicht, dass man den ganzen Tag im Rathaus sitzt, sondern ist ja eh auch sowieso schon von Montag bis Freitag im ganzen Land oder teilweise in der Bundesrepublik oder eben im Stadtgebiet unterwegs. Aber ich denke, dass die Erwartungshaltung da ist und ich denke, dass die auch weiter zu erfüllen ist, dass der Bürgermeister eben präsent ist und dass man auch als Bürger die Möglichkeit hat, an der Rathaustür zu klingeln und eben auch mal ein kurzfristiges Gespräch mit dem Bürgermeister zu haben, zumindest auch in so einer kleinen Gemeinde, wie wir es sind. Etwas flexibler kann man das natürlich umgestalten, was die Verwaltung anbetrifft. Die kann natürlich noch digitaler werden, noch moderner werden. Auch hier kann man über andere Arbeitsmöglichkeiten diskutieren, aber für mich eben auch nicht dieser Weg zu sagen, der Mitarbeiter ist jetzt nur noch im Homeoffice, sondern ich finde es weiterhin wichtig, dass auch eine Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar ist, besucht werden kann und also eine komplette Umstellung nicht, aber sicherlich flexiblere Modelle, weil auch hier, wie viele andere Branchen, hat natürlich auch ein Rathaus und eine Verwaltung damit zu tun, Fachkräfte zu binden und demzufolge müssen auch die Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen besser werden.
Hast du denn Elternzeit genommen, als deine Zwillinge geboren wurden?
Nein. Also Elternzeit habe ich sie nicht genommen. war das erste große Klischee, was im Stadtgebiet verbreitet wurde. Der Bürgermeister macht jetzt erstmal zu Beginn seiner Amtszeit ein halbes Jahr Elternzeit. Das habe ich nicht gemacht. Ich hatte nur das Vergnügen, bei meiner mittleren Tochter mal 2 Monate Elternzeit zu nehmen. Da hat das von den beruflichen Rahmenbedingungen mal gepasst. Ansonsten nicht, nein.
Aber das hatte jetzt was mit dem Amt des Bürgermeisters zu tun, oder weil es am Anfang lag? Also wenn es jetzt, ich, ne, wir spinnen mal, wenn deine Zwillinge erst jetzt 2 wären und du schon 5 Jahre im Amt dann gewesen wärst, hättest du da die
Gedanken gemacht? Ich glaube nicht. Selbst dann hätte ich das nicht gemacht, sondern da hätte ich schon für notwendig gehalten, als Hauptverwaltungsbeamter dann doch dauerhaft im Rathaus zu sein.
Was war denn während deiner Zeit als Bürgermeister das, was dich am angenehmsten überrascht hat, wo du vielleicht auch vorher nicht unbedingt mitgerechnet hast? Also du hast ja erzählt, ihr habt euch als Familie quasi auch schon gut drauf vorbereitet, was da auf euch zukommt. Was war denn als Bürgermeister, wo du vorher nicht mitgerechnet hast, wo du im Nachhinein sagen wirst, ach, das werde ich vermissen?
Naja, erstmal an sich war es erstmal schön, dass ich hier gut im Rathaus aufgenommen wurde, dass man mit den Mitarbeitern gut eng und gut zusammenarbeiten konnte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Auch die erwarten jedes Mal einen neuen Chef, alle 7 Jahre oder 14 Jahre und so weiter, der wieder mit neuen Ideen und Vorschlägen ankommt und wieder alles besser machen möchte und umstellen möchte. Darauf musste sich einstellen. Das hat erstmal gut funktioniert, indem ich ja auch 2 Amtsleiter habe, die da eng mit mir zusammenarbeiten und demzufolge, wenn ich jetzt wieder auf das Zusammenspiel mit meiner Familie schaue, dann wurde eben aus meinem Dienstkalender, habe ich eben gleichzeitig eben auch die Familientermine damit eingetragen und hat eben so versucht, sich diese Freiräume zu schaffen. Und dann, wenn es eben den Arzttermin gab, wo man mit seinem Kind mal hin musste oder eben auch mal einen Freizeittermin, dann wurde der eben genauso fest vermerkt und hatte dann eben Gott sei Dank auch eine rücksichtsvolle Büroleiterin, die das eben genauso auch freigeschaufelt hat und das so auch so offen gehalten hat. Dass es eben auch eine Möglichkeit gab, das so miteinander zu verbinden. Ansonsten fand ich, gab es auch generell auch in der Bevölkerung auch ein Verständnis dafür, dass ich eben Familienvater bin und das eben auch okay ist, wenn man jetzt nicht bei jedem Dorffest oder so bis später in die Nacht bleibt oder und so weiter. Und dennoch war es mir aber wichtig, als Bürgermeister eben präsent zu sein, möglichst vielen Terminen hinzugehen. Aber wenn ich dann da bin, dann möchte ich da auch richtig sein. Also ich war nicht der Typ, zu sagen, am Wochenende sind jetzt 5 Veranstaltungen, ich fahre überall mal hin und bin da überall 10 Minuten oder eine halbe Stunde. Wenn, dann habe ich mich dann eben auf 1, 2 fokussiert und war dann da aber eben auch eine Weile. Und trotzdem gab es aber da auch die Möglichkeit, die Familie mitzunehmen. Oft nicht die komplette Familie, dass man dann immer gleich zu 6 da war, so mal mit dem einen Kind, mal 2 Kinder, mal mit der Frau. Und so hat man das eben versucht, ein bisschen zu koordinieren. Und das hat eigentlich trotzdem gut geklappt, aber es ist eben auch in irgendeiner Form anstrengend, weil man das natürlich eine gewisse Verpflichtung dahinter ist, ne? Also sich das fest so eingeplant hat und nicht von sich aus sagt, ich gehe da jetzt mal einfach so hin, ne? Sondern man strukturiert das halt klar für sich.
Vielleicht zum Abschluss, was würdest du den jungen Menschen sagen, die selber darüber nachdenken, für ein Amt als Bürgermeisterin, als Bürgermeister zu kandidieren und die zu dir kommen und sagen, ne, auf was muss ich achten? Was ist das, damit ich da nicht überfordert werde vom Amt, damit ich mich da auch gut präsentieren kann und dann, dass ich halt auch vielleicht möglichst viel auch die Familie, dass die auch eine Rolle spielt noch weiterhin.
Also wer darüber nachdenkt oder damit liebäugelt, das zu machen, den kann ich im Grundsatz trotzdem empfehlen. Also ich würde sagen, mach das, wenn du die Lust hast, wenn du die Motivation dazu hast, Bürgermeister oder welches andere politische Amt auch immer zu machen. Mach das, hab den Mut anzutreten. Das finde ich ganz wichtig, auch gerade insbesondere auch junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder junge Damen und Herren, zu sagen, ich möchte mich irgendwie einbringen, ich möchte was für meine Kommune tun, dann ist das erstmal grundsätzlich ein guter Schritt. Sicherlich ist es empfehlenswert, aber kein Muss, erstmal vorzuschnuppern, ne? Also sich vielleicht für eine politische Partei mit zu engagieren, sich da einzubringen, Erfahrungen über Ortschaftsräte, Stadträte zu sammeln, um noch einen stärkeren Einblick dafür zu bekommen, was für Themen alles auf einen drauf zukommen. Das Tolle am Bürgermeisteramt ist, dass es so vielfältig ist und das ist gleichzeitig der größte Nachteil. Also man sitzt in der einen Stunde, redet über Abwasser, in der nächsten Stunde über Spielplätze, dann über Kita-Gebühren und zwei Stunden später weiht man eben eine neue Straße ein oder spricht über die Feuerwehren. Das ist eben super spannend und gleichzeitig fehlt dann aber auch ein bisschen die Zeit und der Fokus, sich mit allen Themen gleich intensiv zu beschäftigen. Und daher ist es sicherlich empfehlenswert, eben über Parteiarbeit oder über kommunale Gremien sich schon mal die ein oder anderen Kenntnisse anzulernen, anzutrainieren, zu sehen, wie das Ganze so spielt, wie Politik funktioniert. Das kann man nur so mit auf den Weg geben. Und da ist so eine Parteiarbeit tatsächlich sehr empfehlenswert, wenn man da in ganz viele Bereiche reinschnuppern kann, viel von anderen Leuten lernen kann, die eben schon politische Mandate haben. Daher kann ich das nur empfehlen. Und zumal man ja dann auch Leute findet, die eine gleiche Einstellung haben, die viele Punkte genauso sehen wie man selbst. Das ist ja auch so eine Kultur, die sich ja auch gerade auch so in den neuen Bundesländern, wenn man überhaupt noch von neuen Bundesländern sprechen kann, auch von den östlichen Bundesländern, dass man eben sagt, ich möchte in keiner Partei sein, ich möchte das parteilos machen, bewusst betonen. So war es auch in unserer letzten Bürgermeisterwahl, ich bin ja parteilos und so weiter. Ich finde es eigentlich interessanter zu wissen, wen ich da wähle, was der für eine politische Grundeinstellung hat, was hat er für Werte, und das weiß ich bei den Parteilosen ja eher selten. Demzufolge fände ich es eigentlich wieder schöner und interessanter, man würde die Parteikultur auch wieder stärken können.
Ja, das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Lieber Martin, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die vielen Einblicke in deine Arbeit und Ausblicke auf deine nahe Zukunft. Wünsche dir noch eine schöne Restamtszeit und einen tollen Einstieg in deine neue Laufbahn als Lehrer. Herzlichen Dank, dass du als Gast dabei warst.
Ja, ich danke dir auch für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und am Ende auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein und teilt den Link zur Podcast doch auch einfach über eure Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, könnt ihr auch unsere Podcast-Reihe abonnieren. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig. Tschüss.